Das Kirchenjahr beginnt, ein neues, und ich darf dieses neue Jahr mit euch schon mal vorweg beginnen, 3 Monate bevor wir kommen. Erster Adventssonntag, und ich habe euch einen klassischen Adventstext mitgebracht. Wahrscheinlich habt ihr schon ganz viele Predigten darüber gehört, aber ich denke, diesen Text kann man immer wieder hören, und vielleicht ist auch gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben und ja, die uns sehr verunsichert, auch wieder ganz neu, vielleicht einfach auch der richtige Gedanke zu Beginn dieser Adventszeit, dieses neuen Kirchenjahres. Jesaja 40, die Verse 1 bis 5 und den Vers 10. Ich lese uns mal vor. Tröstet, ja, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist, dass seine Sünden bezahlt wurden, denn der Herr hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft. Eine Stimme ruft: Baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet werden. Und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Und dann Vers 10, der Anfang zumindest. Seht, der Herr, euer Herrscher, er kommt mit Macht. Man könnte... Ich habe euch das mal als Bild mitgebracht. Man könnte Gott beinahe den ersten Eisenbahnbauer nennen. Denn das, was hier beschrieben wird, was der Prophet hier vor sich sieht in einem Bild, erinnert stark an den Eisenbahnbau. Und ihr merkt, hier ist eines meiner Hobbys auch schon, damit oute ich mich so ein bisschen. Ich bin also auch ein alter Eisenbahner. Aber bei einer Eisenbahnstrecke versucht man ja, möglichst wenig Steigungen drinnen zu haben. Deshalb macht man Einschnitte im Hügel, deshalb macht man Bahndämme, um Täler zu überwinden und Brücken über die Flüsse. Und alle, die auf so alten, aufgelassenen Eisenbahnstrecken Fahrrad fahren, die schätzen das, weil es relativ gleichmäßig dahin geht. Man muss nicht so viel rauf und runter fahren. Und bei der Eisenbahn ist das Gleiche. Je weniger Steigung, desto weniger Energie wird verbraucht. Und das ist das Ziel Gottes mit seinem Volk. Er möchte uns den Weg frei machen. Nicht so wie die eine Bank da früher mit ihrer Werbung, sondern er möchte uns einfach eine Straße bauen, auf der wir unterwegs sein können. Als Einzelne, als Gemeinde, als Gesellschaft, die an Gott glaubt. Und er kommt mit Macht und mit Herrlichkeit und mit Hoheit und nichts, aber auch schon gar nicht wird ihn daran hindern, diese Straße, diesen Weg zu bauen, auch nicht Corona oder was es immer auch bei uns geben wird. Und nach dieser langen Durststrecke, gerade bei Jesaja, macht Gott einfach einen neuen Weg für sein Volk zunächst. Und man hat den Eindruck, dass Gott es wirklich ernst meint. Das, was er in diesem Text sagen lässt, den Propheten, hat ein großes Gewicht. Und er selbst ist es, der diesen Weg bereitet. Das müssen nicht wir tun. Das ist diese wunderbare Verheißung in diesem Adventstext. Gott selbst sorgt dafür, dass sein Kommen geschehen kann, dass es auch wirklich eintritt. Und es wird lautstark angekündigt. Das ist keine Flüsterpropaganda hinter vorgehaltener Hand oder mit irgendwelchen Flugblättern, die irgendwo im Papiermüll landen, sondern laut soll es ausgerufen werden. Vers 9 können wir es lesen. Dann Zion, du Überbringerin der guten Botschaft, steig auf einen hohen Berg, dass alle es hören können, dass alle es mitkriegen, und sprich mit lauter Stimme, Jerusalem, du Freudenbotin, und fürchte dich nicht. Und sag es allen Städten, seht, da ist euer Gott. Und es ist eine Botschaft der Hoffnung. Die Zeit des Gerichts für das Volk Israel ist vorbei. Gott schenkt einen Neubeginn. Ja, es wird noch einige Jahre dauern dort im Exil, aber die Hoffnung wird geweckt. Gott legt uns nicht auf unsere Vergangenheit fest. Er vergibt, er ist treu. Wir haben es vorhin bei der Aufnahme von Julia gehört. Gott liebt uns, als wir noch Sünder waren. Gott ist treu und er legt uns nicht darauf fest, was einmal alles war, sondern er schenkt uns eine Zukunft. Und das mit Macht und mit Stärke. Und nicht so halbscharig, sondern da kommt einer, der hat es wirklich drauf. Unser Gott schenkt diesen Neubeginn. Und das ist das Thema auch des zweiten Jesaja-Buches von Kapitel 40 bis 66. Darin liegt die neue Hoffnung. Und so beginnt dieser Teil des Buches Jesaja eben mit diesem Tröstet, tröstet mein Volk. Denn das Volk Israel befindet sich plötzlich in einer ganz anderen Situation. Die meisten von uns kennen die Geschichte wahrscheinlich. Im 6. Jahrhundert vor Christus wurde Jerusalem von den Babyloniern eingenommen, zerstört, ein großer Teil der Bevölkerung verschleppt ins Exil. Dort ging es den Juden zwar gut, oder sagen wir so, es ging ihnen nicht schlecht, vielleicht besser ausgedrückt. Sie konnten auch ihre Religion weiter fortsetzen. Aber trotzdem, die Bindung an den Tempel, die Bindung an Jerusalem, an die Vorstellung, dort wohnt unser Gott und eben nicht in Babylon. Diese Vorstellung verändert sich langsam und sie kommen zur Erkenntnis, Gott ist überall. Überall da, wo er angebetet wird, wo er verherrlicht wird. Und so tritt der Prophet auf und verkündet Gottes Wort des Trosts und der Hoffnung. Und das mit so starken Worten, dass auch 2500 Jahre später, heute, diese Worte nichts von ihrer Kraft verloren haben. Es gibt Lieder zu diesem Text. Auch klassische Komponisten haben diesen Text vertont. Wenn ich an Händel und seinen Messias denke, auch da kommt es vor. Das heißt, diese Worte sind nach wie vor präsent. Gott verkündet einen Neuanfang. Er hat aufgehört zu schweigen. Er hat Gewaltiges, Großartiges vor. Seine Herrlichkeit soll sichtbar werden für jeden. Und da darf es keinen Zweifel dran geben. Wenn wir diesen Text heute lesen, dann denke ich, dass zwei so innere Haltungen sichtbar werden, die für uns eben wichtig sind. Genau, die erste Haltung ist Hoffnung. Jesaja lässt keinen Zweifel daran, dass Gott sein Volk besuchen wird, dass er uns Menschen nicht allein lässt. Und zu Weihnachten, 500 Jahre später, so circa, ist es passiert. Sein Sohn Jesus Christus kommt zur Welt. Auch das wurde ja angekündigt von den Propheten. Und das Reich Gottes wird kommen und Jesus sagt selber, mit mir ist es angefangen, dieses Reich Gottes. Und wir glauben, und wir haben es ja auch in der Einleitung von Max gehört, Advent heißt auch, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Auch das ist unsere Hoffnung, dass diese Zeit auf dieser Welt einmal zu Ende ist. Ja, und manche Sachen wird man sich vielleicht denken, ja, also das muss nicht zu Ende gehen, aber manche Sachen ist man wahrscheinlich ziemlich froh, wenn sie zu Ende gehen. Aber ich glaube, wenn wir einmal bei Gott sein werden, werden alle diese Fragen keine Rolle mehr spielen bei uns. Aber Hoffnung heißt auch, zu erwarten, dass Gott heute kommt. Hier und jetzt. Und das ist vielleicht in der Advents- und Weihnachtszeit die größte Herausforderung, sich nicht davon ablenken zu lassen, dass Jesus als Baby damals auf die Welt gekommen ist, vor 2000 Jahren etwa, und dass er irgendwann einmal wiederkommen wird, in, wir wissen nicht wie viele Jahren. Aber was ist dazwischen? Was ist heute? Und ich denke, dass unser Bibeltext sagt, Gott kommt auch heute, hier, jetzt. Auch wenn ich es vielleicht im Moment so nicht wahrnehmen kann. Aber überlegt mal, auch jetzt in diesen Corona ist jetzt fast 2 Jahre bei uns ein Thema in unserem Land, in unserer Welt. Überlegt mal, was hat Gott alles in diesen 2 Jahren getan? Bei dir, in deinem persönlichen Leben, bei euch als Gemeinde, bei uns, auch in unserem Land, in unserem Volk. in der Not der Welt, vielleicht auch in deiner persönlichen Not, genau da kommt Gott hinein. Und dann muss ich eben das Zweite, die zweite Haltung, die ich da auch noch sehe, auch ein Stück weit annehmen können, und zwar demütig sein. Akzeptieren, lernen, dass Gottes Kommen anders aussehen kann, als ich es mir vorstelle oder wünsche. Oder vielleicht sogar auch ohnehin schon weiß, wie es sein wird. Gott hat manchmal ganz andere Wege, ganz andere Dimensionen in seinem Tun, in seinem Eingreifen. Das, was wir bei den Propheten sehen, ist eine breite, ebene Straße, die Gott bauen will. Für sein Volk. Aber was kam dann? Ein mühseliger, beschwerlicher Rückweg nach Palästina, nach Jerusalem. Ein mühsamer Aufbau des Landes, des Tempels, der Stadtmauern. Diese breite Straße, die Gott baut, mündet in harte Arbeit und viel Mühe und sicherlich auch nicht wenig Not. Da wird ein Friedenskönig angekündigt im Alten Testament, der Retter, der Messias, der kommen soll. Aber was kommt? Ein kleines, schreiendes Baby mit vollgemachten Windeln in einem kläglichen Stall, der mit unseren Ställen gar nichts zu tun hat, auch nicht, wie es bei uns dargestellt wird, so eine schöne Berghütte als Stall, sondern es war wahrscheinlich eine Felshöhle irgendwo oder eine Vertiefung im Felsen mit ein bisschen Stroh vielleicht. Und die Futterkrippe war einfach eine Rinne im Boden, wo das Futter drin lag. Und da lag dieser neugeborene Sohn Gottes. Einer, den sie dann gekreuzigt haben, der leiden musste, aber eben auch einer, der nach seinem Tod wieder auferstanden ist und jetzt lebt. Diese breite Straße, von der Prophet redet, wie breit ist sie wirklich? Jesus spricht in den Evangelien von einem schmalen Weg, eine schmale Pforte. Trotzdem ist das Bild von der breiten Straße nicht ganz verkehrt, weil in der damaligen Zeit, als diese Worte gesprochen wurden, breite Straßen konnten nur mächtige und große Herrscher bauen und eben nicht irgendwelche Baufirmen im Land hin und her. Ne? Und eine breite Straße ist ein Bild für einen mächtigen Gott. Und trotzdem hat Gott andere Wege und andere Dimensionen. Für uns besteht die Herausforderung, das Große von Gott zu erwarten, auf der einen Seite, ja, und zugleich nicht zu übersehen, dass das Große manchmal auch im ganz Kleinen versteckt ist. Und etwas mehr als 500 Jahre später tritt Johannes der Täufer auf und er greift diese Worte des Propheten auf. Matthäus 3, Vers 3 und in anderen Paralleltexten, in anderen Evangelien finden wir den Text. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt, hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Ja, und Johannes der Täufer ist tatsächlich der, der dann, als Jesus zu ihm an den Jordan kommt, allen Menschen verkündet, das ist das Lamm Gottes, der da kommt. Und Johannes bereitet den Weg für den Dienst Jesu in dieser Welt, auch indem er ihn dann tauft, obwohl er das gar nicht nötig gehabt hätte. Und so erfüllt sich dieses Prophetenwort sehr konkret zum zweiten Mal. Zum ersten Mal da, wo das Volk Israel aus dem Exil wieder nach Jerusalem kommt, und zum zweiten Mal, als Jesus auf die Welt kommt und seinen Dienst antritt. Und zum dritten Mal, denke ich, auch für uns. Jeden Tag neu brauchen wir diesen verbundenen Trost. Vielleicht tun wir uns mit dem Wort Trost ein bisschen schwer, weil trösten heißt eigentlich, ja, Ich spreche dir gut zu, ich streiche dir mit der Hand über die Haare, ich nehme dich in den Arm und versuche so, deine Not, deinen Schmerz ein wenig zu lindern. Im hebräischen Text bedeutet, oder in der hebräischen Sprache bedeutet das Wort Trost das Entfernen von Leid. Ja? Und es steckt auch die Erfahrung drinnen, wieder erleichtert Luft zu holen, wieder frei durchatmen zu können. Und deshalb ist der Trost, der von Gott herkommt, nicht nur eine leichte Linderung unseres Schmerzes, unserer Not, sondern es bereitet dem Leiden ein Ende. Wenn Gott sagt, ich will dich trösten, dann sagt er damit, ich will deinem Leid ein Ende setzen. Ich möchte, dass du wieder Luft holen kannst, dass du wieder aufatmen kannst. Wir kennen das Wort in unserer Sprache ja auch. Aufatmen heißt ja nicht nur einfach Luft holen, sondern aufatmen ist tatsächlich etwas Befreiendes. Und viele Menschen in dieser Zeit heute erleben dieses Aufatmen nach überstandener Krankheit tatsächlich als ein, ich kann wieder Luft holen. Ich bekomme wieder Luft. Ich kann wieder atmen. Und was hier geschichtlich und heilsgeschichtlich gilt, gilt eben auch uns als Gemeinde und jeden von uns. Und auch nicht nur im Advent, sondern eben darüber hinaus. Der Prophet sagt, redet zum Herzen Jerusalems. Zum Herzen Jerusalems sollen diese Worte gehen. Denn Gott schenkt es immer wieder neu, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Dieser Neubeginn beginnt nicht einfach irgendwo. Auch nicht mit einer neuen Regierung, auch nicht mit einem neuen Gemeindehaus, so wie bei uns in Karlsheim vor 3 Jahren. Sondern dieser Neubeginn beginnt hier im Herzen von jedem von uns. Und Gott möchte mit seinem Volk einen neuen Abschnitt der Geschichte beginnen. Und er will ihn unter den besten Voraussetzungen beginnen. Und deshalb macht er eben selber den Weg frei, hatte ich schon gesagt. Denn die Hindernisse kommen ja sowieso von selber, ne? Wenn wir mit Gott unterwegs sind. Oder habt ihr auf eurem Weg mit Gott noch keine Hindernisse erlebt? Also ich schon, jede Menge sogar. Manchmal bauen wir sie auch selber, diese Hindernisse. Sie kommen nicht nur von außen auf uns zu oder wir stoßen drauf, sondern manchmal kommen sie von uns selber. Zum Beispiel Streit und Sünde. Oder wenn wir unsere Berufung als Christen, als Gemeinde nicht leben. Oder wenn wir nur auf unsere Vorlieben schauen. Alles das können solche Hindernisse sein, die aus uns herauskommen. Und Gott möchte die beseitigen. Und dann fragen wir uns natürlich, ist das vielleicht alles nur ein Wunschtraum, was der Prophet da sagt? Ich sage eigentlich nein. Es ist kein Wunschtraum. Natürlich ist unser Leben vergänglich, so wie das Gras oder die Blume, auch begrenzt in seiner Dauer. Und nicht alle hohen Berge und tiefe Schluchten werden überwunden. Manchmal mutet uns Gott es zu, dass wir drüber gehen oder meinetwegen auch mal unten durch. Es kann auch sein, dass unser Leben so eine Art Trümmerhaufen ist oder einem gleicht. Wir tragen Spuren von Ungehorsam, haben nicht verheilte Wunden, Verletzungen, die noch schmerzen. Alles das ändert aber nichts daran, dass Gott mit uns eine Zukunft hat, einen neuen Weg. Und das nicht am Ende der Zeiten, irgendwann mal, sondern jetzt, heute schon, will Gott dich auf diesen neuen Weg stellen. Jeder Schritt hier aus dem Haus raus, egal wohin du gehst, kann ein neuer Weg sein, den Gott für dich hat. Und deshalb ist es kein Wunschtraum. Und jeden neuen Weg mit Gott, jeden Neubeginn stellt Gott unter die Vorzeichen seiner kraftvollen Gegenwart. Die Verheißung dürfen wir mitnehmen in diese Adventszeit hinein. Und deshalb lenkt der Prophet auch den Blick auf Gott selbst und fragt, wo habt ihr eure Augen? Wo schaut ihr hin? Schaut ihr auf Gott oder schaut ihr auf die Berge und die Schluchten? Ich weiß nicht, wer von euch gerne in die Berge geht und bergsteigerisch unterwegs ist, aber wenn ich irgendwo auf einem schmalen Grat unterwegs bin, wo es rechts oder links oder auf beiden Seiten weit runter geht, dann darf ich nicht runterschauen. Weil irgendwann würde ich dann wahrscheinlich auch hinfallen, sondern ich muss auf mein Ziel vor Augen haben und dorthin schauen, wo ich hin will. Deshalb, wer nur von früheren Zeiten schwärmt oder das Jetzt beklagt, bleibt in der Vergangenheit stecken, schaut an Gott vorbei. Er möchte gerne, dass unser Blick auf ihn gerichtet ist. Und zwar nicht nur unsere Augen, sondern eigentlich unsere Herzen. Und so schreibt Paulus in Epheser 1, Vers 18, das heißt, das ist ja sogar ein Gebet, das Paulus hier schreibt, er, Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Das kann ich nur mit dem Herzen erkennen. Und deshalb erinnert Paulus eben uns daran, an diesen Ort, an den Gott seine Worte sprechen will. Wenn er seine Worte nur ein Ohr hineinspricht, passiert es ganz schnell, dass er aus dem anderen Ohr wieder rauskommt. Ihr kennt es wahrscheinlich ja, diesen Durchzug, der da oben herrscht. Ne? Aber hier gibt es keinen Durchzug. Hier will Gott hineinsprechen. Antoine de Saint-Exupéry lässt in dem kleinen Prinzen den Fuchs zum Prinzen sagen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Man kann über das Büchlein denken, wie man will. Ich will da jetzt auch gar nicht groß drüber reden, aber der Satz, der könnte auch in der Bibel stehen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das gilt für den Glauben genauso wie auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Und hier geht es ja um Freundschaft, um Vertrautheit eigentlich zwischen den beiden. Auch Gottes Wirklichkeit zu erfassen, braucht man Augen und Ohren, die er geöffnet hat. Und das sind die Augen und Ohren des Herzens. Ich möchte schließen. Die Ankunft Christi an Weihnachten löst für uns die Versprechen des Propheten ein. Das, was wir am Anfang gelesen haben. Und in der Krippe wird zeichenhaft Gottes neue Welt sichtbar. Und von dem Punkt an, von dieser kleinen Futterkrippe oder Futtertrog, von diesem schäbigen Stall dort in Bethlehem, von dort aus breitet sich das Reich Gottes aus, in die ganze Welt hinein. Seht, da ist euer Gott. Er kommt gewaltig. Damit schließt der Prophet diesen Textabschnitt. Ist das auch unsere Perspektive? Ist es deine Perspektive? Dass du einen gewaltigen Gott hast, der dir einen Weg baut, auf dem du gehen kannst. Wir wissen nicht, wie lange wir diesen Weg gehen werden. Keiner weiß das. Aber da will uns Gott begegnen. In unserer persönlichen Stille, im Gottesdienst, im gemeinsamen Beten, da nimmt uns Gott in diese Größe, in diese Herrlichkeit mit hinein. Und manchmal macht Gott hohe Berge eben und manchmal führt er uns auch oben drüber. Manchmal füllt Gott Abgründe aus, manchmal führt er uns aber auch mitten hindurch. Aber egal, er schafft immer einen Weg, den wir gehen können. Und nicht nur, dass er uns schickt und sagt, jetzt geh mal den Weg, sondern er geht uns diesen Weg voraus. Und er gibt uns die Kraft dazu, auf diesem Weg zu gehen. Amen.